Die rechtliche Dimension der Spekulation, Teil 1. Wer sich mit dem Phänomen der Spekulation beschäftigt, kommt ziemlich schnell dahinter, dass es hiervon recht unterschiedliche Verständnisse gibt. Leider muss ich gleich am Anfang gestehen, dass ich im Folgenden nicht vorhabe, eine einzige bestimmte Definition von Spekulation zugrunde zu legen. Gleichwohl braucht man schon eine gewisse Orientierung dafür, darüber, worüber wir uns hier unterhalten. Also fange ich mit einer Definition aus einer Einrichtung an, die ich für zumindest leidlich politisch neutral halte, die Bundeszentrale für politische Bildung. Zitat: Spekulation. Gewinnorientierte Ausnutzung erwartete Preisänderungen, zum Beispiel von Aktien, Devisen, Welthandelswaren und anderen Wertpapieren an der Börse, etwa der Kauf von Aktien ausschließlich in der Erwartung, sie später zu einem höheren Preis wieder verkaufen zu können, um einen möglichst hohen Spekulationsgewinn zu erzielen. Da dabei der Kurs, statt zu steigen, auch sinken kann, schließt Spekulation immer ein Verlustrisiko ein. Die Börsenspekulation ist meist kurzfristig, erfordert deshalb schnelles Handeln, spezielle Analysetechniken, zum Beispiel Chartanalyse und Entscheidungsmodelle, zum Beispiel Portfolioselektion. In den vergangenen Jahren wurden zudem im Rahmen von Options- und Termingeschäften besondere Spekulationsobjekte geschaffen, zum Beispiel Futures. Soweit das Zitat. Besonders wichtig an dieser etwas blutleeren Definition ist das komplette Fehlen eines Hinweises auf einen gesellschaftlichen Mehrwert durch die Spekulation. Das ist insofern zutreffend, weil, völlig losgelöst von der Frage, ob ein Spekulationsgeschäft erfolgreich verläuft oder nicht, der ursprüngliche Sinn der wirtschaftlichen Tätigkeit, nämlich die Produktion und der Vertrieb von nützlichen Gütern und Dienstleistungen, generell kein Bestandteil der Spekulation ist oder sein kann. Die Spekulation ist ein idealtypisches In-sich-Geschäft, welches nur einen Gewinn oder einen Verlust als Ergebnis nach sich zieht. Soweit die reine Lehre. Allerdings gibt es Dinge, die faktisch kaum von der Spekulation zu unterscheiden sind, zum Beispiel Schwarzmarktgeschäfte. Der Schwarzmarkt entsteht typischerweise in Zeiten großer Knappheit. Wer in den 70er Jahren die umwerfend gute deutsche Fernsehserie Magere Zeiten sah, die kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs spielte, hat deutlich gesehen, dass Schwarzmarktgeschäfte bis zu einem gewissen Grad unumgänglich waren, wollte man über die Runden kommen. Und die Nazis haben bekanntlich aus gutem Grund die legale Ration in den Judenghettos so festgelegt, dass man unweigerlich verhungern musste, wenn man sie einhielt. Was wiederum hieß, dass alle Ghettobewohner, die nach einem bestimmten Zeitpunkt noch am Leben waren, per se kriminelle Schwarzmarkthändler und Spekulanten waren. Damit kommen wir auf die Frage, was ist sensu stricto der Schwarzmarkt? Unter einem Schwarzmarkt, auch Schleichhandel genannt, versteht man einen illegalen Teil der Schattenwirtschaft. Schwarzmärkte entstehen typischerweise dort, wo der Staat bestimmte Marktfaktoren ausschaltet, zum Beispiel durch Preisgesetze oder Rationierungen, oder ganze Märkte verbietet. Der Schwarzmarkt ist vom grauen Markt zu unterscheiden, auf dem Handel stattfindet, der zwar ordnungspolitisch nicht gewünscht, aber nicht direkt illegal ist. Ein Schwarzmarkt weist zwar einige Funktionalitäten des Marktes, zum Beispiel Preisbildung, Allokation, Innovationsförderung auf, kann in der Regel aber nicht zur allgemeinen Wohlstandsbildung beitragen, da er zum Beispiel keine Steuern zahlt und keine Renten erzeugt, denn jeder Marktteilnehmer muss damit rechnen, dass ihm der Staat die Vorteile des Geschäfts nimmt, zum Beispiel indem die Waren wieder eingezogen werden. Auf einem Schwarzmarkt finden Geschäfte in der Regel so statt, dass die gegenseitigen Verpflichtungen entweder schnell vollzogen, Bargeschäfte Zug um Zug, oder einfach besichert, Faustpfand, werden können. Obwohl auf dem Schwarzmarkt der Handel nicht staatlich kontrolliert, reguliert oder geschützt ist, funktioniert er aber sehr wohl nach den Regeln des Marktes. Schwarzmarktpreise bilden daher bei staatlich fixierten Preisen bzw. Abgabebeschränkungen den eigentlichen Marktpreis ab. Anstelle von staatlichen Gerichten zur Beilegung von Disputen gelten auf Schwarzmärkten meist andere Regeln der Konfliktlösung, die sich häufig in informellen Strukturen manifestieren, die auf Faktoren wie Ansehen, Vertrauen und Ehre gründen. Da die Durchsetzung des Rechts dann nicht über staatliche Stellen erfolgen kann, kann es zu Gewalt, also das Recht der Stärkeren, kommen. Der Schwarzmarkt ist per Definitionem illegal. In Zeiten der Knappheit sind Hamsterkäufe jedoch unumgänglich, ganz unabhängig davon, ob sie verboten sind oder nicht. In jeder anderen Hinsicht sind sie typische Erscheinungen der Mangelwirtschaft und somit dem Schwarzmarkt, außer womöglich in der Frage der juristischen Bewertung, gleichwertig. Die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung hierzulande sowie vergleichbare Maßnahmen in anderen Ländern haben logischerweise zu Hamsterkäufen geführt. Auch wenn dies von offizieller Seite missbilligt und sogar versuchsweise als überflüssig und sinnlos bezeichnet wurde, sind Knappheiten entstanden, die von uns allen wahrgenommen wurden. Besonders Klopapier war wochenlang in keinem Geschäft zu finden, auch wenn Jens Spahn das so nicht wahrhaben wollte. Vermutlich war das für ihn persönlich auch kein Problem. Als Minister hat man ja seine Diener, die 24 Stunden am Tag, 7 Tage in der Woche die Geschäfte des Landes nach Klopapier für Herrn Minister absuchen können. Natürlich ist die erste instinktive Reaktion der Politikerkaste in einer solchen Situation nicht das Knappheitsproblem zu beseitigen, sondern die unvermeidliche Folgeerscheinung für illegal zu erklären. Hier ein Kommentar über eine Verbotsverfügung aus der mittelhessischen Unistadt Marburg. Allzu viel ist ungesund. Warum der Kreis Hamsterkäufer nicht verbieten sollte, veröffentlicht am 22. März 2020 vom Online-Dienst Marburg News. Der Kreis Marburg-Biedenkopf hat sogenannte Hamsterkäufer verboten. Diese Entscheidung könnte verheerende Folgen haben. Binnen eines einzigen Tages ist die Zahl der bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis Marburg-Biedenkopf am Samstag, dem 20. März, von 44 auf 56 gestiegen. Die neue Krankheit Covid-19 macht den meisten Menschen mächtig Angst. Um ihrer Sorge zu begegnen, kaufen viele Lebensmittel auf Vorrat ein, damit sie nur einmal pro Woche einkaufen gehen müssen, anstatt täglich. Dieses Verhalten ist gerade für Angehörige von Risikogruppen vorausschauend und unterstützenswert. Zudem können sie damit aufkommende Panikattacken bekämpfen. Wer Zeiten von Krisen und Mangel kennt, weiß aus Erfahrung, wie wichtig Vorrat sein kann. Großfamilien benötigen zudem Mengen, die Einzelpersonen nicht mehr als haushaltsüblich betrachten. Müssen sie nun zusammen zum Einkauf anrücken oder können sie die gefährdeteren Familienmitglieder weiterhin schonen? Auch wer für andere einkauft oder als behinderter Mensch nicht ebenso mobil ist wie nicht behinderte Zeitgenossen, für den ist ein größerer Einkauf manchmal zwingend. Einkaufen auf Vorrat ist eine Notwendigkeit, gerade auch für Angehörige derjenigen Berufsgruppen, die ihre ganze Zeit jetzt in Krankenhäusern, auf Polizeistationen oder Kraftwerken verbringen. Wenn viele Menschen nun aber fürchten müssen, bald keine Wochenration mehr einkaufen zu können, steigt ihre Furcht berechtigterweise. Einige werden dann panisch von Supermarkt zu Supermarkt laufen, um größere Vorräte einzukaufen. Dadurch steigt die Infektionsgefahr unnötigerweise weiter. Sicherlich ist das Horten mehrerer Großpackungen von Toilettenpapier nicht in Ordnung. Garantiert ist auch eine Spekulation mit knapp werdenden Waren in der derzeitigen Situation kriminell. Aber die ständig wiederholten Beteuerungen, die Versorgung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Bedarfs sei gewährleistet, mutiert bei gleichzeitiger Ankündigung einer Mengenbegrenzung zu einer verdächtigen Phrase und schürt Misstrauen gegen die Zuständigen. Auch ist die Allgemeinverfügung einer Behörde etwas anderes als die Aufforderung der Geschäftsleute, die ihre Waren nicht in unbegrenzter Menge abgeben. Der Landkreis setzt eine Regelung in die Welt, die viel bedrohlicher erscheint und erscheinen wird als jedes leere Regal. Soweit das Zitat aus Marburg News. Was lehrt uns das? Erstens natürlich, dass Politiker nicht gut beraten sind, eine künstliche Knappheitssituation mutwillig herbeizuführen. Tun sie das dennoch, dann sollten sie nicht versuchen, die Knappheitssituation mit hohlem Gerede und leerem Geschwätz aus der Welt wegquatschen zu wollen, sondern ehrlich und aufrichtig zugeben, dass sie selbst die Knappheit verursacht haben. Und ganz besonders sollten sie nicht versuchen, die logische und konsequente Reaktion der Betroffenen, zum Beispiel Hamstern und Horten, für illegal zu erklären. Es gibt eine Spekulation, die durch bloße Gewinnsucht und Rent-Seeking motiviert ist, aber die gerade angesprochene Spekulation gehört eindeutig nicht dazu. Sie ist ein Opferverhalten, das darauf abzielt, einen Schaden zu minimieren, der von anderen gemacht wurde. Wie wir sehen, ist die Spekulation im modernen Kapitalismus, von seltenen Ausnahmen abgesehen, vollkommen legal. Wie diese eigenartige Dynamik von Systemimmanenz und sporadischer Rechts- oder Regelwidrigkeit möglich wurde, wollen wir im zweiten Teil behandeln.